Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Mein Name ist Christian Theiss.
Mein Name ist Tim Bindel und heute das Thema zwischen Sonnencreme und Sportwissenschaft, eine sommerliche Gedankensammlung. Ja, moin.
Hallo da draußen. Also, wir nehmen heute früh auf.
Oh, Freunde.
Genau, noch gar nicht so viel geredet, aber jetzt geht's los. Und zwar haben wir uns gedacht, jetzt kommt die Sommerzeit und wer das tatsächlich jetzt hört, so, oh, ich habe gewartet auf die neue Folge, der hört das ja im Sommer. Und dann ist das Gefühl für uns eher, man muss sich nicht mehr mit den ganz schweren Themen befassen, sondern man räumt sein Büro nochmal ein bisschen auf, ne, und guckt nochmal zurück, aber guckt vor allem nach vorne und da kommt doch hoffentlich eine Zeit wochenlanger Leichtigkeit im Sommer und ein bisschen weniger Arbeit und so gestalten wir den Podcast heute.
Oh, ich bin kurz eingenickt. Du weißt, wie sehr mir dieser Podcast am Herz liegt, wenn du mich um kurz vor 8 zur Podcastaufnahme kriegst, Tim.
Ja, stimmt, genau. Ich habe das immer so weiter nach vorne gedrängt. Das ist für dich ja ein Rekord. Christian hat ja seine Höchstleistungen eher später am Tag.
Ja.
Genau, ich kann ganz früh starten. Insofern, wir gucken mal, was wird, ne, wie du dich hier machst, wie man so schön sagt, ob du um 8 Uhr überhaupt schon reden kannst.
Na, das kriege ich hin. Reden kann ich, glaube ich, zu jeder Tageszeit. Vielleicht der Inhalt ist nicht ganz so on point, aber das werden wir vielleicht im Nachhinein noch bewerten können. Aber ja, danke für diese Intro unserer sommerlichen Gedankensammlung. Ich glaube, das ist schön, weil man im Sommer ja auch immer in den Medien eine Entwicklung feststellt, so unter dieser ganzen Sommerloch-Thematik, dass manche Themen aus der Schublade gezogen werden, berechtigt oder unberechtigt, die da drin sind. Und mal wieder aufgewärmt werden und ja, thematisch neu verarbeitet, mit neuem Fokus. Und ich glaube, so hat jeder von uns ein bisschen was mitgebracht heute.
Ja, man hätte ja vieles machen können, ne? Die Kinder da draußen auch, die sind dann immer beschäftigt mit Bundesjugendspielen und Spendenlauf. Das geht an all diejenigen, die in der Schule beschäftigt sind. Ja. Das sind, also mein Bundesjugendspiel ist ja jedes Jahr nochmal tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch in dieser Bubble bist, wahrscheinlich, aber wenn du da in Social Media bist, hast du ja einmal im Jahr wirklich komplett eine identische Diskussion um dieses Thema. Das kann man ja wirklich eigentlich nur noch belächeln.
Es hat auch offensichtlich, ich glaube, wir hatten das ja schon mal in einer Folge, aber das muss man immer wieder sagen, es bewegt wirklich immer noch viele Leute auch rückblickend, sowohl super positiv als auch super negativ. Also in ihrem eigenen Leben, aus ihrer eigenen Erfahrung. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt für mich selbst bewerte, ich habe das nicht so prägend in Erinnerung. Wie sieht das bei dir aus?
Nee, überhaupt nicht. Nee, das ist. Ich erinnere mich nicht dran. Ich weiß, dass da manchmal so Urkunden ausgeteilt wurden, dass wir da irgendwas gemacht haben, aber. Nee, prägend war das nicht, aber das heißt ja nicht, dass das für andere vielleicht war oder sein kann.
Überhaupt nicht. Nee, also das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Es geht mir nur darum, dass ich so das selbst aus meiner eigenen Biografie, ich kann mich wirklich an solche Sportfeste erinnern, dass die Wartezeiten mich immer ein bisschen genervt haben. Mhm. Also man lag dann irgendwie auf so einem leichten Hang, wie das oft so an Sportplätzen ist, so seitlich neben dem Rasen hochwärts, hat man sich da so hingeflözt und gewartet, bis irgendwer gerufen hat, wir müssen jetzt zur Wurfstation. Ja,
die Riege, man war eine Riege eventuell. Ah, ja. Ne? Da musste man mit der Riege so und so dann irgendwo hin. Ich war das alles gewohnt, weil ich damals im Leichtathletikverein war. Zumindest, da geht es ja auch viel um Leichtathletik. Ich erinnere mich nicht an Turnen oder Schwimmen da in dem Zusammenhang. Und deswegen war ich das gewohnt, diese Wettkampfatmosphäre, dass da irgendjemand extern interessiert ist, so an deiner Leistung. Das habe ich bemerkt, das war ich gewohnt und das mochte ich auch irgendwie. Und ich war, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich war tatsächlich ja vor einiger Zeit nochmal bei einem Leichtathletik-Wettkampf, und zwar meines Vaters, der in der M80, also bei den Männern zwischen 80 und 85 nochmal als in den Saarlandmeisterschaften angetreten ist, über 100 und 200 Meter. Das war wirklich ein schönes Fest. Ja. Das war auf dem Sportplatz in Ludweiler, wo ich 1984 meinen ersten Wettkampf gemacht habe, und das habe ich alles wiedererkannt so, und dann meinen Vater mit fast 84 da laufen zu sehen, das war wirklich Emotional.
Ja, ich habe ihn ja auch auf einem kleinen Clip, kleinen, guck, es geht schon los hier, die Zunge ist noch nicht ganz wach, ja. Auf einem kleinen Clip gesehen. Und da muss man schon sagen, das war ja schon fast Fotofinish.
Das war wirklich spannend. Ja? Ich meine, das ist natürlich, wer Saarlandmeister werden will in dem Alter, der muss vor allem noch leben. Das ist relevant, das bin ich froh, dass das bei meinem Vater der Fall ist. Es sind da nicht mehr ganz so viele, die dann mit dir konkurrieren, aber es gibt dann noch ein, zwei und die dann noch tatsächlich bei 200 Meter nach 43 Sekunden auf der Ziellinie noch auszuschalten, das ist natürlich toll. Und dann ist es mir auch egal, ob man Vollprofi ist und das unter 20 Sekunden läuft oder ob man 84 ist und dann das Doppelte braucht. Das ist irgendwie das Schöne dann auch am Wettkampfsport, dass die Menschen haben das irgendwie für sich gemacht und waren da so eine Community zusammen. Das hat mir gut gefallen.
Ja, regt mir absoluten Respekt ab, mit so einem hohen Alter noch so aktiv zu sein. Und eigentlich, Tim, wenn man jetzt mal unser Fachgebiet reflektiert, hast du deinen Daddy schon mal interviewt sozusagen, wo er oder wodurch er zum lebenslangen Sport treiben, was ja hier wirklich aus der Retrospektive wahrscheinlich der Fall ist, was ihn dazu gebracht hat. War es denn der Sportunterricht? Fragezeichen.
Ach Gott, über Sportunterricht haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen.
Ja, er hat aber immer sehr viel. Sehr das ist aber schade.
Naja, gut, er ist 1942 geboren. Ich weiß nicht, also was für einen Sportunterricht er da erlebt hat.
Ja, genau, das ist ja spannend. Ja.
Müsste man ihn mal fragen. Ja, bezeichnend, dass ich das noch nicht mit ihm, mich da noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber so lebenslang war sein Sporttreiben gar nicht. Das stellt man sich vielleicht falsch vor. Also zur Leichtathletik hat er erst wiedergefunden. Er hat, glaube ich, aufgehört, als er 30 war und hat erst mit 80 wieder dahin gefunden, weil das ist so wie aus einem süßen skandinavischen Film, finde ich, weil ihn jemand angerufen hat, den er auch von früher kannte und sagte, wir brauchen noch jemanden für die 4x100-Meter-Staffel der M80. Hast du nicht Lust, nochmal anzufangen? Ne? Mhm. Und so fangen ja Filme vom Sunrise-Film Sundance, oder heißt es, glaube ich, Filmfestival an. Das ist eine total süße Story, finde ich. Und du weißt gar nicht, was für Widrigkeiten es da gibt. Also bei der ersten Staffel hat mein Vater das kaum geschafft. Da gibt es auch ein Video von rechts, hat die seine Hose auszuziehen, um da auf der lange Hose auszuziehen, um da rechtzeitig an seiner Staffelposition zu sein. Das war also wirklich dramatisch. Und beim letzten Wettkampf hatten sie kein Geld dabei, um die Startgebühr zu bezahlen und auch keine Karte dabei. Wir mussten wirklich wieder nach Hause fahren. Insofern war das jetzt tatsächlich ein voller Erfolg, dass das geklappt hat alles.
Na, das freut mich sehr, ja, auf jeden Fall.
Ich sage immer, es gibt nichts Größeres, das ein Athlet erreichen kann, als Saarlandmeister zu werden.
Toll. Ja, das ist deine Position.
Das ist unsere Position als Saarländer.
Genau, richtig. Ja, da könnten wir jetzt in der Tat mehrere Episoden hin spinnen, weil da kommen mir schon so Gedanken wieder in den Kopf wie Late Drop-In, also später Anfang, habe ich zum Beispiel auch eine Geschichte heute mitgebracht, weil ich mit den Studis in den vergangenen Tagen wieder auf Nahraumexkursion war, also hier in der Gegend, und da kann ich gleich ein bisschen was berichten. Gibt es spannende Perspektiven aus dem Sportleben von Personen, die mir da so über den Weg gelaufen sind, immer wieder toll so in verschiedene Felder, die man sonst nicht so kennt, reinzugehen. Ja. Habe ich ein paar Geschichten aus dem Feld dabei und wir haben uns entschieden, Tim, da wir ja so ein bisschen durch die Themen uns arbeiten, skippen wir einfach unseren News-Part heute, weil den werden wir vielleicht so ein bisschen einbauen hier und da und gehen direkt in Medias Res und sprechen heute zwischen Sonnencreme und Sportwissenschaft und präsentieren euch eine sommerliche Gedankensammlung. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sport? Fragezeichen, Tim. Bist du von Jahreszeiten beeinflusst?
Ja, irgendwie schon. Also im Sommer ist auf jeden Fall meine Wassersaison. Mhm. Und zwar schwimmend in Freibädern und dann auch im aktiv mehr nach Seen und Meeren suchen. Natürlich, das ist der Sommer, ne? Und dann mehr draußen. Ich glaube, ich treibe mehr Sport im Sommer. Und du?
Ja, auf jeden Fall. In der Tat auch sehr wetterabhängig. Ich habe das, glaube ich, hier schon mehrfach zu Protokoll gegeben, dass ich ein Sommerläufer bin. Mhm. Ich mag das nicht, im Winter mich so einpacken zu müssen, wenn ich dann rausgehen möchte. Also ich mache das dann, ja, okay, mit ein bisschen Knurren, aber trotzdem der Sommer, einfach T-Shirt an, kurze Hose und let's go, ist schon was ganz anderes. Und auf dem Laufband, ich bin auch nicht so der Laufbandläufer im Winter. Also das ist so meine Beeinflussung. Aber ich bin auch, und da kann ich eine Geschichte gerade so uns so ein bisschen kickoffen hier von gestern. Wir standen am Rhein, weil der letzte Teil unserer Nahraumexkursion mit den Studis ist Rudern. Und da freue ich mich, dass ich eine Kooperation mit dem Mainzer Ruderverein habe. Grüße gehen raus, die das uns jetzt schon zum zweiten Mal ermöglichen, dass wir auch den Mainz am Rhein, den Rhein, auch mal ein bisschen für unsere Studis zugänglich machen. Und da fällt so eine Sache auf, da ist man so eine Rheinpromenade und da hat eine Studentin, ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen, so zu mir gesagt, ach hier, ich sehe die ganzen Fahrradfahrer und Läufer hier, ich habe richtig Bock, heute Abend auch laufen zu gehen. Und das war für mich so ein Motivationscharakter, der da kommuniziert wurde, der doch total spannend ist, wenn man urbane Sporträume mit auch irgendwie ländlichen Sporträumen vergleicht. Wenn man viele Leute sieht, die um einen herum Sport treiben, dann hat man doch irgendwie das Gefühl, yo, will ich auch. Geht dir das ähnlich? Also mir geht das zum Beispiel auch so.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein erklärbares Phänomen. Ich hatte das tatsächlich neulich auch so in einer Philosophie-Vorlesung, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, ich glaube, so im Kontext Sportidole, ne, wo man auch sieht, also das, was viele machen, das, was viele wollen, die, die viele anbieten, das übernimmt man dann, das spiegelt man dann auf eine Art. Und ja, doch, das könnte passen, dass man das eben in der Stadt, und Mainz ist, glaube ich, auch eine Stadt und die Rheinregion, wo man dann auch viel Bewegung sieht.
Ja.
Und ja, schön, dass Studis dann da auch Lust drauf kriegen, ne? Du auch?
Ich auch, auf alle Fälle. Und da kommt ja auch die Frage auf. Ich habe mal ein kleines Quiz mitgebracht, Tim. Wahrscheinlich leitet uns das schon ein bisschen so ein. Wo treiben denn die meisten Menschen heutzutage Sport? A, im Sportverein, B, im Fitnessstudio, C, im öffentlichen Raum oder D, wirklich zu Hause?
Und dann im öffentlichen Raum.
Ja, mit Abstand sogar. Ja. Mit Abstand sogar sind es die wohnortnahen Bewegungsräume. Und Laufen, Radfahren, Spaziergehen, das sind alles Bewegungsformen, die eben abseits stattfinden. Und da merkt man schon auch, ich glaube, wir hatten das in einer vergangenen Episode nochmal so auch so ein bisschen angeschnitten, Städteplanung, brutal wichtig.
Ja, und hatten wir, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Also eine Stadt muss erstmal, dass die Segmente Laufen, Radfahren und Schwimmen abdecken. So, das ist tatsächlich das, was am häufigsten nachgefragt wird. Ich würde gleich auch nochmal zum Schwimmen, auch zum Freibad gerne übergehen, wenn wir mit deinem ersten Thema, das du ja so eingeschlichen hast.
Passt so ein bisschen, da auch so rein, ne, dein Freibad ist kein Thema, ja? Weil da würde ich auch den nächsten Punkt noch sagen, wo ich auch ein bisschen Regionskritik gerne öffentlich betreibe. Mhm. Weißt du, was ich hier so etwas vermisse? Und da würde ich dich auch gerne fragen, ob du eher Team Freibad oder Team Badesee bist.
Ja, gut.
Ne? Nein, es gibt ja Leute, die sagen, ich gehe lieber ins Schwimmbad. Ich kann beides.
Ich kann mehr See und Freibad. Ich gewinne da allen Räumen was ab. Aber wenn ich in Salzburg einmal im Jahr bin und da also in Seen und auch in Flüsse springen kann, dann interessiert mich das Freibad nicht mehr.
Ja, sehe ich auch so. Und das eher, ne? Irgendwie schade, dass da der Rhein doch relativ wenige Möglichkeiten oder sagen wir mal auch so badesichere Möglichkeiten gibt. Weil es ist doch, muss man hier leider sagen, die Leute werden von Wasser angezogen und unglücklicherweise haben wir hier am Rhein doch in regelmäßigen Abständen auch immer wieder Unfälle, die mal weniger tragisch, mal sehr tragisch ausgehen, wo Leute doch das Wasser gerne wollen, aber durch eben Strudel etc. dann doch die Kraft des Wassers unterschätzen.
Das haben wir dann nicht. Das haben wir hier in der Region nicht. Was bei Seen, eigentlich bin ich ein totaler Fan von Seen. So. Und da bin ich aber jetzt, da brauche ich aber schon was wirklich Gutes. Und da bin ich von der Jugend her verwöhnt durch die Alpenseen oder in Kärnten oder in Bayern oder in Schweden. Da gibt es auch tolle Seen. Im ganzen mitteldeutschen Bereich findet man sowas einfach nicht. Und na klar kann man mal ein gutes Baggerloch sich mal reinstürzen, aber das ist kein Vergleich zu in Luzern zum Vierwaldstätter See mit einem schönen Bergpanorama und glasklarem Wasser. So, da kriege ich Gänsehaut und das kann man hier nicht, das kriegt man nicht.
Absolut. Und was ja damit auch mitschwingt, ist, so habe ich mir so letztens so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich meine, wir beide sind da in einer sehr privilegierten Position wahrscheinlich, wenn der Eintritt aufgerufen wird von irgendeinem Freibad oder sowas, ist uns erstmal relativ egal, sage ich jetzt mal. Die Preise sind ja überschaubar, in Anführungszeichen. Aber wenn man eben nicht in dieser Position ist, muss man sagen, wenn Natur- und Städteplanung das geschickt machen, dann wird Sport auch viel zugänglicher. Weil allein der Sommer an sich als Jahreszeit, würdest du auch sagen, das finde ich auch in der Zugangsdiskussion spannend, der macht doch auch die Umwelt zugänglicher für verschiedenste Klientel.
Mhm.
Ist das Teil einer Diskussion über Zugang gewesen damals oder immer noch bei euch?
Naja, also so Sportentwicklungsplanung hat ja genau dieses Thema, dass man sich fragt, wie kriegen wir alle Menschen zu dem, was sie brauchen, was sie wollen, was sie zum Bewegen anregt. Und das betrifft in den Sommermonaten natürlich alles, was irgendwie frei zugänglich ist. Es gibt Städte, die haben tolle Programme, wie sie auch mal Joggingstrecken zugänglicher machen oder ne, auch verkehrsberuhigen oder den Verkehr auch rausbekommen aus diesen Bereichen. Es gibt Städte, die haben ihre Flusspromenaden, wenn sie Flüsse haben, sehr bewegt gestaltet. Aber es gibt auch tatsächlich so diese Bestrebungen und auch Berechnungen, wie kommt wer zu seinem nächsten Freibad eigentlich, wie ist das erschwinglich, wo sind die Tennisplätze. Also wo es dann tatsächlich so in den bezahlten Sport auch reingeht. Ich glaube, das sind so diese beiden Dinge, die man da beachten muss.
Absolut, kann ich nachvollziehen. Was ich so ein bisschen meinte, ist an konkreten Beispielen, wie zum Beispiel der See- oder der Calisthenics-Platz oder der Skate-Platz. Alles, was in vergleichbarer Weise im Winter funktionieren soll, ist in Deutschland mit Gebühren verbunden. Gibt es unentgeltliche Skatehallen? Weiß ich nicht, bin ich nicht informiert. Gibt es unentgeltliche Fitnessstudios? Vergleichsweise super gering. Und das, was eben draußen möglich ist an öffentlichen Plätzen, das ist einfach so meine Analyse so ein bisschen gewesen, macht den Sport im Sommer doch auch für die unterschiedlichsten Klientel zugänglich.
Das stimmt. Also es ist in der Haushaltslage mit den Einwohnerzahlen in Deutschland flächendeckend, glaube ich, aktuell nicht machbar, das zur Verfügung zu stellen. Es gibt solche Modelle in Norwegen. Du musst ja bedenken, dass hier tatsächlich der Sommer noch deutlich kürzer ist. Und da habe ich aus meiner Zeit mitbekommen, die haben natürlich ein totales Augenmerk darauf, dass auch im Winter jeder auch irgendwie zum Sport kann. Das ist dann eine andere Kultur, eine andere Geldverteilung, ein reicheres Land. Und man sieht ja jetzt auch, Norwegen ist ja immer so auch im Fokus, wenn es um den guten Sport geht. Kommen wir bei der WM vielleicht dann nochmal hin. Das lässt sich in Deutschland, so wie ich das kriege, glaube ich, nur so in Inselprojekten zeigen, aber nicht flächendeckend. Deswegen tatsächlich, der Sommer ist die Möglichkeit. Und deswegen, wenn man pädagogisch denkt, wäre toll, wenn die Kinder jetzt so die Motivation und die Kompetenz, das Equipment, die Ressourcen hätten, jetzt auch das zu nutzen, was man da eben machen kann. Was sind denn die Dinge? Wir haben jetzt Joggen, Radfahren, Schwimmen genannt. Hast du den Eindruck, das ist auch für Kinder und Jugendliche relevant?
Die konkreten Bewegungsfelder. Ja,
Schwimmen, Radfahren, Joggen oder wo würdest du
hingehen? Müsste ich jetzt mutmaßen, ich müsste jetzt mutmaßen auf der Grundlage, dass ich keine belastbaren Statistiken jetzt gerade hier habe, außer du kannst sie gleich präsentieren.
Nein, ich habe sie auch nicht
parat. Aber so zum Thema Laufen im Sinne eines Cardio-Trainings, aus meiner subjektiven Bubble hier, wo ich ja an vielen Orten auch, nicht jetzt nur in Deutschland, aber auch an unterschiedlichsten Orten draußen laufe, sehe ich wenige Leute, die alleine noch nicht die Volljährigkeit erreicht haben und irgendwie ein Ausdauertraining machen. Wenn, muss man dazu sagen, es nicht einer anderen Sportart als Grundlage dienen soll. Okay. Also das klassische Krafttraining oder Cardiotraining im Sinne einer Vorbereitung für, ich sage jetzt mal, Fußball, Basketball, Handballmannschaften oder weitere, ist schon Teil davon. Aber jetzt klassische, man könnte das auch im Deckmantel als Gesundheitssportler irgendwie sehen, das ist, glaube ich, bei Jugendlichen, oder das kann ich auch aus meiner eigenen Studie auf Grundlage von qualitativen Daten sagen, ist inhaltlich noch kein wirkliches Thema.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass von diesen drei genannten Joggen, Radfahren, Schwimmen, dass Joggen auch wirklich sehr stark mit Fitness, Orientierung, Leistungsfähigkeit, Gesundheit zusammenhängt. Wohingegen das Freibad, ich gucke mir dann auch immer manche an, in den heißen Tagen auch für Jugendliche und Kinder einfach gut funktioniert.
Dann würde ich aber auch wieder so ein bisschen die Begründung dahinter gerne erfragen. Das ist auch spannend, weil klassische Begründung wäre irgendwie Abkühlung, relaxen, chillen.
Ja, klar.
Ja, weil also ich glaube, das eigentliche Schwimmen als sportliche Bewegung ist dann doch eher.
Und Radfahren auch. Also Radfahren spielt eine große Rolle bei Kindern und Jugendlichen, aber auch natürlich nicht als Tour de France vorbereitender Radsport, sondern als Mobilität, ne? Als mit seinen Freunden, Freundinnen eben durch die Stadt cruisen können. Das ist aber ja, wenn man andere Perspektiven einnimmt, ne, zum Beispiel Perspektive überhaupt einer gesellschaftlichen Teilhabe, Demokratie etc. rauskommen, mal was machen, sich treffen. Das ist natürlich hochrelevant, dass es Bewegungsräume, Bewegungsorte für Kinder und Jugendliche gibt. Sollen wir an dem Punkt, das ist ja schön, wenn man so glatte Überleitungen findet.
Ich hätte sogar noch einen Punkt für eine glatte Überleitung, weil das würde den ersten Bereich so ein bisschen zumachen. Ich habe mich bezüglich Sommer, Bewegungsräume, klimatische Bedingungen so ein bisschen damit befasst, wo wird denn das, wird eigentlich meine These irgendwie bestätigt, dass in südlicheren, vielleicht wärmeren Ländern doch eher mehr Sport getrieben wird. Aber die Datenlage ist hier sehr ambivalent, weil dann kommen so Länder wie Dänemark und Holland, die Niederlande, dazu, wo trotz des vergleichsweise eher kühlen Klimas die individuellen Bewegungsaktivitäten im Alltag, insbesondere durch das Radfahren und die aktive Mobilität, so weit nach oben geschossen werden, dass meine Korrelation Wetter-Sportaktivität ziemlich auseinandergenommen wird.
Ich glaube, da hast du auch noch so ein 80er-Jahre-Bild südeuropäischer Länder. Es ist ja mittlerweile so, dass es da 40 Grad ist im Sommer.
Na, ich beschränke das ja aber nicht auf Tageszeiten.
Ja.
Also wenn du zum Beispiel in Spanien abends rausgehst, da geht dann die Sportaktivitäten los um 20, 21 Uhr. Also ich glaube nicht, dass das, ja natürlich mittags ist es keine Frage, ist es sehr heiß dort. Aber so wenn es gegen Abend geht oder in die frühen Morgenstunden, das geht ja auch im November oder Dezember, wo dann zum Beispiel der Mittag, die Mittagszeit sehr angenehm ist zum Sport treiben. Aber vielleicht in der Tat ist das dann im Sommer dann doch sehr schädlich, wenn es um die Mittagszeit sehr warm ist. Also finde ich ein spannendes Thema, weil ich einfach auch ein sehr sommerbedingt draußen aktiver Mensch bin. Mhm. Also sehr individuell.
Jetzt hast du mit zwei Überleitungen geschaffen, zwar südeuropäische Länder und Freibad.
Okay, pick one.
Ja, nee, ich nehme beide.
Ah nein.
Ich nehme beide auf einmal. Also was ihr da draußen ja nicht wisst, ist, dass wir so eine ganz geschickte Liste aufgestellt haben von sechs Themen, die wir präsentieren, die so ineinander fließen. Und wer es nicht bemerkt hat, wir haben so ein bisschen über Sport im urbanen Raum gesprochen. Und wenn diese Podcast-Folge etwas kann, dann ist es die total unbelastet und vielleicht mit nicht so einem starken normativen Blick auf den Sommer und auf den Sport zu gucken und einfach mal, sagen wir mal, die schöne Seite dieses Phänomens Sport mal zu beleuchten. Es ist doch toll. Ne?
Jetzt hast du einen guten Cliffhanger präsentiert. Lass uns noch kurz warten, bevor du weiter moderierst.
Ja, kann ich machen. Ja, hast du eine Cliffhanger-Melodie oder was willst du machen?
Nee, habe ich nicht. Also, aber ich finde, der Cliffhanger muss ja wirken.
Ja, genau. Weil es gibt so viele Dinge, die so eine Ernsthaftigkeit dann über das ganze Jahr darstellen. Für Kinder ist das die Schule. Ich kriege das ja selbst mit, wie Kinder auch gefangen sind so in dieser Leistungsidee von Schule. Auch wir erwarten. Und das kommt, diese Sommerzeit, und dann kommt der ganze Nonsens, das Unwichtige, das Zweckfreie nach vorne. Und da ist für mich das Freibad so ein absolutes Symbol für diese Leichtigkeit des Lebens. Also ich kann auch ins Freibad gehen, die Augen schließen, gar nicht ins Wasser gehen und diese Freibad-Sounds mir einfach nur anhören. Ein bisschen Sonne auf der Haut, und dann hat es für mich einfach, ist es für mich zurück in meine Kindheit, und ich bin dann noch mal da, und es ist wirklich ein entspannender Modus, in dem ich da bin. Ich war, das zur Einleitung, vor zwei Jahren mal in Portugal im Freibad, und das war so anders.
Oh, erzähl.
Das würde ich gerne mal mit dir besprechen. Und zwar haben die Bademeister fast nichts reguliert. Das war wie ein Wimmelbild. Von links und rechts sind Kinder vom Beckenrand gesprungen, so einen halben Meter neben Leute, die da versucht haben, Brust zu schwimmen. Ne? Die chillten da am Beckenrand rum wie am Pool, und dann werden da noch Leute am Rand nass gespritzt, da fliegen dir Bälle um die Ohren. Also ganz wenig reguliert. Es war ein ganz wildes Wimmelbild, und das hat mir total gut gefallen, wie wenig da reguliert war. So, ne? Man hat auch, wenn man so reinhört, ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass Eltern daran interessiert werden, den Kindern jetzt da irgendwie Schwimmen beizubringen. Wenn die nicht schwimmen, dann sind sie halt da, wo man nicht schwimmt. Und wenn sie schwimmen können, sind sie halt da, wo man schwimmt. Und wenn ich in Deutschland in Schwimmbädern bin, habe ich immer so diesen Blick auf Eltern, den extrem daran gelegen ist, mit den Kindern im Grundschulalter oder Vorschulalter mit dem Schwimmen so vorwärts zu kommen. Wir haben die Bademeister, die extrem regulieren, was man da nicht darf. Vom Beckenrand springen ist ja dann eine Todsünde. Oder und also diese Unterschiedlichkeit so in der Strenge und im Fokus auch so einer funktionalen Schwimmausbildung, das ist mir sehr aufgefallen.
Okay, würde ich vielleicht sagen, sehr ausgewählte kleine Stichprobe, die du vielleicht hattest einmal da in Portugal, weiß ich auch nicht, ob
das... Kann dann Kleinstadt, Großstadt, kann dann sonst was liegen, aber diese Unterschiede gibt's.
Ja, ich bin ja, das macht mich vielleicht als spannenden Gesprächspartner für dieses Thema, weil ich nicht so regelmäßig und oft im Freibad bin. Ich habe schon gesagt, wenn ich im Wasser bin, im Sommer dann doch eher in Seen oder im Meer. Aber was ich so, also durch hin und wieder... auch in den Medien hochkommende Diskussionen merke und dich auch gern fragen würde, weil du eben hast du angeregt, ja, du wirst an deine Kindheit erinnert im Freibad, so machst die Augen zu und so weiter und so fort. Hat sich bezüglich des Ambientes, der Atmosphäre etwas verändert über die letzten Jahre? Also es wird ja häufig diskutiert, dass in Freibädern Probleme auftauchen mit Disziplin und dann werden Bademeister irgendwie körperlich angegangen, die Regeln einhalten wollen. Ist das Thema Regeln, also erstmal vielleicht als Einschätzung, weil du das ja als gut empfunden hast, sind wir da zu hart, sind wir da zu regelfest, zu regeldiszipliniert im Sinne einer negativen Regelauslegung, dass das too much ist im Freibad? Oder also, ist das sicherheitsperspektivisch gut? Und als letzter Punkt, hat sich was verändert? Du als, ja, würde ich jetzt schon sagen, 40, 50, naja, 40 zumindest, 45 Jahre langer Freibadgänger?
Also erstens bin ich nicht in den Freibädern, die auch in der Presse da so als Probleme auch aufgezeigt wurden. Und ich glaube, es ist natürlich auch gut, Regeln in Freibädern zu haben. Das hat ja aber zum Teil, auch wenn ich das richtig mitbekomme, auch rassistische Tendenzen gehabt. Zum Teil, ich glaube, in Österreich war auch so eine Thematik, wo man dann Deutsch sprechen muss, um ins Freibad zu kommen. Also da sieht man so die gesellschaftliche Relevanz auch dieses Freibad. Wurde das dann auch mit Migration in Verbindung gesetzt und sich auch an Regeln halten zu müssen und eben in deutscher Sprache die verstehen zu können. Da gab es da so eine Diskussion drum. Das zeigt nur, dass das Freibad so ein Schmelztiegel ist, wo wirklich alle hinkommen, wirklich viele hinkommen. Und das gibt es ja selten in unserer Gesellschaft. Und das war immer schon so, dass man dort jetzt alle sieht im Freibad, auch die aus den anderen Schulen, ne, und die vielleicht anders sozialisiert sind, die vielleicht rauere Tugenden hatten. Das war auch in meiner Kindheit und Jugend so. Und das hat sich natürlich wahrscheinlich dramatisiert so in den letzten Jahrzehnten, dass so eine etwas rauere Jugend auch durchaus in manchen Stadtvierteln entstanden ist. Dort in den Freibädern, in denen ich kursiere, hat sich nicht so viel verändert, will ich mal sagen. Aber man sieht es im Bild, es sind wesentlich mehr Decathlon-Handtücher zu sehen. Das ist ja wirklich ein absoluter Marktführer, was Freibad-Equipment angeht. Und man sieht mehr, das ist ja auch so ein Trend, man sieht mehr Erwachsene, die mit den Kindern gemeinsam im Wasser sind und was machen. Da war man früher, glaube ich, mehr alleingelassen. Und das ist ja so ein Erziehungstrend, dass vor allem ja in den eher akademischeren Familien die Eltern auf Spielplätzen und Freibädern dann auch so ordentlich mitmischen. Aber das Zentrum ist eigentlich das Gleiche. Und im Freibad ist ja wirklich so eine Oase, so eine Wasserstelle. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Sache, wo man so am Sinnzentrum so auch vorbeileben kann. Man muss da gar nicht ins Wasser gehen, sondern man ist ja am Rand, spielt sich ja auch eines ab. Einiges ab. Man, bei den Coolen zu liegen. Und ich erinnere mich da wirklich, da kann ich wirklich 3 Stunden, du merkst es schon, drüber erzählen, wenn man da endlich bei den Coolen liegt und die große Schwester ist da neben dran, sind die rauchen. Und man selbst kriegt ein Interesse vielleicht auch, ne, an Mädchen oder so schon im Alter und kann dann mit denen im Wasser raufen. Und das Tolle ist ja, dass im Wasser ja die Handys nicht sind. So, ne?
Ja, Tim, pass mal auf. Klasse, weil ich wollte gerade was sagen. Thema Handys. Ich habe eine negative Erinnerung aus meiner Schulzeit damals und die verfolgt mich bis heute. Ich wurde im Freibad mit... keine Ahnung, 8, 9 Jahren. Genau, die Handys sind nämlich da nicht. Wo sind denn die Handys? Im Spind?
Das ist dein Problem.
Ja,
natürlich im Spind. Ja,
ja, wahrscheinlich ist das die bessere Idee, aber ich wurde das erste Mal beklaut.
Ja, und das ist auch ein schönes Freibad-Thema.
Das ist ein ganz schönes Freibad-Thema.
Ja, sind alle da, wie ich sagte.
Ich wurde das erste Mal beklaut in meinem Leben. Danach übrigens, lass mich überlegen, nicht
mehr. Zählt das zu beklauen, wenn man sein Handy nicht in den Spind schließt? Und, ja, es ist auch klauen. Ne?
Selbstverständlich. Ja, alles, was da liegt, gehört niemandem. Da ist ja niemand da.
Okay, ne? Dann gebe ich dir jetzt mal dein Handy zurück.
Genau. Du warst das. Ja, das haben wir schon gedacht. Ja. Nein, prägende Erinnerung. Und mittlerweile ist es für mich wirklich immer so, egal ob am Strand oder im Freibad, ist bei mir so, ja, wer bleibt denn bei den Sachen?
Ja, wer bleibt denn bei den Sachen?
Wer bleibt denn bei den Sachen?
Du musst dir dieses blöde Armbändchen mit dem Schlüssel, das musst du am Handgelenk tragen.
Ja, was
das habe ich auch lange Zeit nicht gemacht, aber das musst du am Handgelenk tragen. Du musst 1 Euro mitnehmen und 2 Euro am besten.
Ach, bei uns wurden auch damals Spinte aufgebrochen und alles. Also,
ich verrate jetzt mal was. Das darf keiner wissen.
Ja.
Das darf keiner wissen. Wenn ich in Freibädern, die ich regelmäßig gehe, verstecke ich Geld. Das ist völlig absurd. Das ist wirklich so eine Manie geworden von mir. Es gibt Freibäder, in denen habe ich bis zu 20 Euro in Münzen versteckt.
Falls du mal eine Pommes willst.
Oder ein Spind will oder einfach nur anzugeben, wenn ich mit Kindern da bin und einfach nur irgendwie oben auf so einen Pfosten greife und 2 Euro raushole. Aha. Es gibt Schwimmbäder, die sind voller Geld.
Ja.
Und die Leute checken es nicht. Und die Verstecke werden auch immer offensichtlicher. Ich habe neulich unter der Pommesbude am Fensterbrett steht so ein bisschen was vor, habe ich einen 10-Euro-Schein reingeschoben. Ich kann also da hingehen, ziehe meinen Schein raus und bezahle einfach. Das ist irgendwie so ein Fetisch geworden.
Ist auch schon ein ziemlicher Flex eigentlich.
Ne? Vielleicht fange ich auch an der Uni, Geld zu verstecken.
Deshalb habe ich den lila Schein letztens unter meiner Tür gefunden.
Christian, weil das hier so ausufert mit Freibad, ich würde wirklich nur mal eine Sache platzieren. Das Freibad ist natürlich ein Ort, wo man super angeben kann. Ne? Körperlichkeit, das ist wirklich auffällig, auch bei Jungs bereits, die sich zum Teil auch dann nicht mehr mit Körpern trauen. 6., 7. Klasse, auch die zu zeigen, die sich da nicht wohlfühlen, also ne, und denken, ja, ich bin nicht muskulös und sonst was, wo man da sieht, die haben also so ein T-Shirt vielleicht noch an. Der Style, auch eine Unterhose unter der Badehose zu tragen. Was soll das, ne?
Ja.
Man sieht so Stile, aber man muss irgendwie mit, das war früher auch kein Thema, hast du Badehose angezogen, fertig.
Nein. Also bei uns war das ein Thema.
Boxer,
ich habe das nie gemacht.
Unterhose war gar nicht meine Zeit.
Aber jetzt, also es ist eine ernst gemeinte Frage, wirklich. Was hat das für Gründe? In meiner Peergroup war das nie ein Thema. Gleichaltrige in meinem Alter damals von anderen Schulen oder so, du hast schon über andere Sozialisationen gesprochen, die haben praktisch eine Boxershorts drunter angehabt. Und ich habe mich immer gefragt, hat das Style-Gründe oder hat das irgendwelche Gründe, dass man Angst hat, dass man irgendwie, keine Ahnung, aus dem Gag die Badehose verliert oder runtergezogen bekommt? Also, ist eine ernst gemeinte Frage.
Ich kann es nur vermuten.
Ich auch.
Meine Vermutung ist, es hängt mit Scham zusammen.
Genau. Das war mein Punkt.
Und die Scham, das weiß man auch, ist in den letzten Jahrzehnten nochmal stärker geworden. Mhm. Auf der einen Seite eine Verrohung, was Sexualität und Internet angeht, auf der anderen Seite aber auch eine Scham, was eigene Körperlichkeit angeht. Mhm. Duschen auch mit Unterhosen und Fußballvereinen etc. Dass diese Unterhose, diese Boxershorts eigentlich die neue Nacktheit dann darstellt für viele und man über diese neue Nacktheit dann eine Badehose drüber zieht. Das ist eine These.
Ja, genau. Wäre auch jetzt so als zusätzlicher Schutz sozusagen.
Ja, genau, genau. Ja, darunter, weil unter einer, ich bin nackt unter einer Badehose und so ganz nackt zu sein, jemand zieht mir die da irgendwie runter und dann habe ich mich ja wirklich nackt. Also die neue Nacktheit ist dann diese Boxershorts.
Ja, okay.
Und das kann ich noch inszenieren. Jetzt wird da noch, ich lerne ja dann auch, man kann mies sägen auch damit. Was sagt das?
Nein.
Mies sägen?
Nee.
Ja, sägen heißt, wenn man die Unterhose sieht. Richtig, also wenn du wirklich die andere Hose nur zur Hälfte, man sieht so deinen halben Hintern, die ist bis zum halben Hintern runtergezogen und dann sieht man die Unterhose, das heißt sägen.
Was war das für eine Sprache gerade?
Jugendsprache.
Ich glaube, wirklich?
Ja, genau.
Oh, das habe ich noch nie gehört.
Ja, Jugendsprache. Also ich glaube, es ist wirklich sehr dünnes Eis. Es kommt von Sack, dass es so wie ein Sack tragen ist. So, aber es wird, und mit da kommt man so mit mies auch.
Der
ist echt mies am Sägen. Kannst du ja mal gucken, wenn du jemanden siehst, der mies am Sägen ist. An der Uni jetzt will ich es noch einmal sagen, sind wenige Mise-en-Scène.
Ja,
aber was im Freibad total geil ist, wenn es einen Sprungturm gibt, es gibt ja so eine neue Szene von wirklich guten Turmspringern, die das aber informell machen.
Mhm.
Das ist mir wirklich aufgefallen in den letzten 5 Jahren. Da würde ich als Talentscout aus dem Wasser springen, mal in die Freibäder gehen und sagen, da gibt es echt Kids, die vom Zehner springen. Und das hat so ein bisschen was zu tun auch mit der Szene Red Bull etc., Cliff Diving und sowas. Da ist ein bisschen was in die Freibäder reingerutscht.
Tim, mega.
Freibadfolge.
Weil du hast mir jetzt den perfekten Segway präsentiert.
Ja, ja, Ende Freibad, los.
Ende Freibad, weil es geht so ein bisschen weiter. Der Sommer ist ja auch immer eine Zeit des Ausprobierens. Man reist, probiert andere Kulturen, andere vielleicht Essen aus. Aber man kann auch durch Wetter und neue Trends neue Sportarten, neue Bewegungsformen ausprobieren. Und ich würde uns gerne mal so ein bisschen fragen, und da habe ich auch eine kleine Geschichte zu, möchte ich nochmal auf das Rudern gestern zurückkommen mit meiner Kompaktveranstaltung, mit meiner Exkursion. Keiner, oder ich glaube eine Person, hat schon mal im Ruderboot gesessen. Und ich habe so heute Morgen beim Frühstück, habe ich so diese Bewegungsform für mich nochmal so ein bisschen analysiert, weil wir haben danach so ein bisschen reflektiert, was war denn irgendwie besonders. Und ich glaube, Rudern und Paddeln sind so die einzigen beiden Sportarten, Bewegungsbereiche, die mir gerade so kamen, wo gemeinschaftlicher Krafteinsatz, also wo wirklich gemeinschaftliches, technisch abgestimmtes Cardio-Workout die Sportart ausmacht. Das heißt, das gemeinschaftliche, synchrone Ziehen und wenn das Boot dann richtig ins Gleiten, ins Fahren kommt, sorgt dafür, dass dieses Bewegungsempfinden so besonders ist.
Absolut, bin ich total bei dir.
Fand ich ganz spannend.
Frühstücksanalyse, ja.
Ja, weil wo ist sonst Krafteinsatz synchron parallel in einer Sportart vorhanden? Ich habe nichts, vielleicht beim LKW-Ziehen auf DSF, wobei, erstens heißt das nicht mehr DSF und ich weiß nicht, ob da auch als Team LKWs gezogen werden.
Das ist eine gute, gute Sache, schickt uns doch mal andere Beispiele.
Aber wo muss ich meinen Krafteinsatz also technisch auf andere abstimmen?
In olympischen Sportarten, ne? Nicht auf dem Kindergeburtstag.
Ja, auch bitte auf dem Kindergeburtstag.
Tau ziehen.
Ja, aber das war mein Ziehbeispiel an LKWs, da kam ich dann auch drauf.
Ja, 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 ja.
Aber ansonsten so Paddeln oder...
Zur Fortbewegung ist besonders schön, das zur Fortbewegung zu tun. Ne?
Ja, genau.
Da denkst du sofort an die, doch dürfen wir nicht überleiten, da denke ich sowohl an die Wikinger, die dann gemeinsam rudern, ne? die norwegischen Fans. So.
Und eine Person fällt raus und macht das ganze Produkt kaputt sozusagen.
Ja, ja,
das also wenn schon. Eine Person ja, gerade nicht technisch akkurat... Ich bin nicht vokabelgenau im Rudersport, muss ich dazu sagen.
Ja.
Aber wenn die Skulls dann einmal irgendwie falsch einstechen, dann macht es das ganze Produkt kaputt. Fand ich irgendwie so spannend, irgendwie diesen Kraftaspekt, Krafttechnikaspekt, muss man natürlich richtigerweise sagen, so, ja, darauf nochmal zu übertragen. Waren so meine Morgengedanken heute, Tim? Wollte ich mal teilen.
Ist ja total naheliegend, das dann für die soziale Arbeit zu nutzen. Sagen, guck mal, ihr 8 Leute... Das geht, ihr müsst auf die andere Seite kommen mit dem Ruderboot und das geht jetzt wirklich nur, wenn man zusammenhält. Sonst hast du ja in Gruppenarbeiten, kannst du dich ja total ausklinken und daneben benehmen, ist ja scheißegal. So, ne?
Ja.
Aber das ist ja wirklich toll, das sollte man weiter drüber nachdenken. Ich habe ganz positive Erinnerungen und da gehen die Grüße an Michael Fahlenbock raus, der das in Wuppertal mir und anderen Studierenden damals vermittelt hat. Ganz positive Erinnerungen an das Rudern. Ganz explizit an einen Moment im Zweier, wo das irgendwie nicht klappte und dann haben wir die Positionen gewechselt und ich habe dann quasi auf den Vordermann geschaut und habe versucht, genau die Bewegung zu übernehmen und plötzlich ging das.
Ne? Genau.
Und plötzlich waren die Bewegungen mal für ein paar Schläge wirklich synchron und dann die Geschwindigkeiten in dieser geringen Lautstärke.
Ja. Ja, das ist schon spektakulär ist schon cool, und insbesondere ist natürlich auch ein krasses Naturerlebnis. Da hatten wir auch einige Themen noch hier in dieser Nahraumexkursion, dass es wirklich auch spannend ist, wenn man in Naherlebnisorten ist. Hier beispielsweise waren wir im Binger Wald und wenn dann erzählt wird, wenn dort Schulklassen aus der Stadt hinfahren, wie wenige Kinder mal in den letzten Jahren einen Baum berührt haben oder irgendwie wirklich durch Dreck gelaufen sind dort im Wald und im Kletterpark. Und das fand ich ganz spannend, mal wieder so ein bisschen geerdet zu werden aus seiner sportpädagogischen Denke hier, wo es so viele Perspektiven gibt. Aber ich wollte dich ja eigentlich fragen, Tim, so aus deiner Biografie...
Mein Freund der Baum.
Ja, das können wir mal anders machen. Ja. Das können wir mal anders machen.
Das ist ein großer Baumberührer. Wenn du nach dem Frühstück, noch nicht ausreichend gute Gedanken hatte, dann geht er mal eben raus, berührt mal einen Baum und dann fließt es auch schon wieder.
Ja, da muss ich ein bisschen gehen für aus dem ersten Stock. Okay. Ja. Aber aus deiner Biografie oder vielleicht auch, Tim, aus der Beobachtung, was du noch nicht gemacht hast, welche Sportarten muss man mal ausprobiert haben in seiner Sportentwicklung.
Oh, das ist doch toll, genau. Das ist toll an der Podcast-Folge. Es geht auch gar nicht so darum, was ist jetzt besonders entwicklungsrelevant, sondern ich sage jetzt mal einfach so als Vertreter einer Sportart, die ich geil finde, da muss jeder mal segeln. So.
Ja, brauche ich ein Argument dahinter?
Segeln ist das Tollste.
Ja, so, genau. Also, ja, das ist das
Beste. Ach, Christian, Argumente im Sport sind leicht zu finden und jeder kann alles als das Allerwichtigste.
Ja, dann find mal welche.
Du bist doch nie, also diese Idee, die Verbindung aus Natur und Technik, so dieses Beherrschen, dieses Umgehen und Fühlen von Wind und dieses vorausschauende Planen, also diese Verantwortung, die man übernimmt in so einem Boot und dann schließlich die Umsetzung und es funktioniert dann richtig und du kannst damit tatsächlich Strecke zurücklegen und es hat natürlich was geschichtlich total Relevantes. Mhm. Natürlich haben wir diese Welt, Christian, haben wir mit Segeln erobert.
Absolut.
Wir Europäer müssen segeln.
Na klar, das ist mein Hauptargument, was ich bringen würde. Nein, aber du hast einen Punkt gesagt, den ich auch in der letzten Zeit wieder mehr zu schätzen weiß, ist das kombinierte Naturerlebnis mit Sport. Macht für mich doch die Bewegung besonders, auch wenn ich ein sehr auch enthusiastisch, freudvoller urbaner Sportmensch bin, angefangen von Crossfitbox über das klassische Fitnessstudio oder Laufen hier durch die Stadt. Was ich sehr gerne mache, sind doch auch alles, was mit Bergen, Meer zu tun hat, irgendwelchen eben anderen Naturerlebnissen in Kombination mit Sport, ist doch besonders. Ja. War letztens nochmal in Bergen wirklich wandern. Also wirklich gehen, nichts anderes als gehen, einen Berg hinauf wandern.
Das mögen ja viele.
Und das mögen viele.
Ich weiß.
Und ich glaube nicht einfach deswegen, weil sie Schritt nach Schritt sammeln, sondern weil sie eben in Kombination mit dem visuellen Anreiz das Ganze erleben.
Ja. Also ich hab bei mir festgestellt, habe analysiert, was ich nicht mag, sind Dinge, Sport, der eine Kombination aus langweilig und anstrengend ist. Und da gehört für mich das Wandern dazu, leider. Also ich will das nicht so haten, aber ich habe das nie so richtig lieb geworden. Ich versuche es immer wieder. Ich wollte es einmal mit einem Holzhammer machen letztes Jahr in Österreich. Mhm. Und bin da wirklich, alle haben gesagt, wenn du da auf dem Gipfel bist und dann trinkst du dir mal ein schönes Bier und dann guckst du runter und sowas. Und ich war so fertig von diesem Aufstieg, dass ich überhaupt nichts mehr genießen konnte. Musste am nächsten Tag noch da runter und furchtbar.
Ja, es gibt ja diese, auch im Fitnesskontext, wo meine Promotion sich mit beschäftigt habe, hält sich bis heute bezüglich Gehen oder Bewegung diese 10.000-Schritte-Regel.
Mhm.
Ich habe meine 10.000 Schritte noch nicht hinbekommen.
Ja.
Weißt du, dass das gar kein sportwissenschaftliche Guideline ist? Wenn du es nicht weißt, ich wusste es auch lange nicht, aber es ist spannend.
Das ist wahrscheinlich nur ein Übersetzungsfehler ins Metrische oder irgendwie
also
sowas.
Also diese Empfehlung, liebe Freunde, wenn ihr alle denkt, ja, das ist unsere Guideline, die stammt erstmal gar nicht aus der Wissenschaft, sondern war ein Marketingtrick aus den 1960er Jahren aus Japan.
Das ist ja wie der Weihnachtsmann, der gar nicht rot ist, weil das von Coca-Cola ist. Schon wieder irgendein Marketingtrick, der unser Leben so stark prägt.
Weil,
das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, 1965 brachte die Firma Yamasa. Oh, apropos Japan, können wir mal nachfragen, ob das heutzutage
Yamasa.
Oder ist sehr, sehr gut. Brachte den ersten tragbaren Schrittzähler auf den Markt. Das Gerät hieß Manpokai.
Mhm.
Und damit wurde eben übersetzt, Manpokai heißt anscheinend übersetzt 10.000 Schritte Messer. Und das hat sich so marketingtechnisch über die Welt verteilt, dass bis heute diese 10.000-Schritte-Regel bei den Leuten noch verankert ist.
Weiß jeder, dass 8.000 vollkommen reichen. Ne?
Absolut.
Ja.
Die Frage ist nicht, wie weit du gehst, die Frage ist, wie viel du hebst.
Aber wir sind doch jetzt nicht bei dem Punkt Sportarten, auch so wie beim Wandern hängen geblieben. Christian, was würdest du denn sagen, was muss man mal ausprobieren?
Also alle sagen mir, die das schon mal gemacht haben, und ich glaube, das fällt unter dem Begriff Sportart, ist alles, was mit Gleitschirmen zu tun hat.
Ach du.
und fliegen, schrägstrich fallen.
Hast du da nicht Angst?
Ich habe auch Angst.
Ja.
Ich glaube, der Schlimmste...
Das kommt bei mir auch noch so langweilig, anstrengend, aber Angst ist auch noch ein Thema. Ja,
wirklich, also Wagnis schlägt bei mir dort um in Angst, in pure Verzweiflung, wie ich aus dem Flugzeug, was dort hochsteigt, weil wenn du das erste Mal einen Fallschirmsprung machst, springst du ja nicht alleine, ist ja klar, machst du diesen Tandemsprung, und meine Frage ist, wie viele meinst du, müsstest du dem Kollegen bieten, dass du sagst, hier, du springst mit mir da jetzt nicht raus. Egal was, wir springen da jetzt nicht raus. Mm. Ich glaube, da würde ich alles versuchen und da würde er doch mit mir rausspringen.
Ja, ich habe das auch, ich weiß nicht, ob ich es noch nie hatte, also diese Idee, ich muss mich jetzt meine Angst überwinden und ich muss mich beim Springen, ich gucke das mir auch immer an, also dieses Cliff-Diving finde ich schon immer interessant, dass die dann aus 30 Metern da so reinspringen, das sieht dann aus wie so ein kleines Wasserloch und dann schaffen die das da. Aber das ist wirklich was, wo ich sage, oder Downhill Mountainbike, solche Strecken, wo ich sage, da bin ich so weit entfernt von meinem Mindset und war ich auch immer schon, dass mich da auch niemand hinführen kann, glaube ich. Und dass das auch nicht, ich erachte das auch nicht als wertvoll.
Hm. Als Bewegungssetting per se,
ja,
oder wie?
Ich erachte das nicht als wertvoll, dass man sich seiner Angst stellt und sich überwindet und etwas tut.
Schwierig, weil alle Leute, wie gesagt, meine persönliche subjektive Erzählhistorie ist, alle Leute sagen dann, sie haben auch total Angst gehabt vor diesem Fallschirmsprung, aber diese Überwindung wäre sowas von genial, das müsste man machen. Und das kann ich derzeit noch nicht einschätzen, aber ja, vielleicht gehöre ich dazu.
Ich glaube und bin kurz davor, es auch zu wissen, weil ich mich damit gerade auseinandersetze, dass das Thema Angst auch so ein stark neurologisches Thema ist, dass du gar nicht von dir auf andere schließen kannst. Du weißt nicht, wie sich Angst, Widerstand etc. bei anderen anfühlt. Ja. Das finde ich auch interessant in der Erziehung. Dann wirklich, du kannst keinem... Beispielsweise Kind aus dem Autismus-Spektrum sagen, stell dich nicht so an, das haben wir alle geschafft, mach mal. Das ist ganz schwierig und ich glaube, das wird uns in Zukunft pädagogisch ein bisschen begleiten, so mit diesem Thema umzugehen. Wie wird denn überhaupt eine widerständige Situation empfunden in diesen unterschiedlichen Gehirnen, die es da gibt? Mhm. Manche sind sicher veränderbar und sagst, okay, die lernen dann und kriegen vielleicht Bock darauf, das zu schaffen und zu verbessern. Aber bei anderen bleibt es einfach Angst.
Mhm. Ich kann verstehen, worauf du hinaus möchtest. Absolut. Ist natürlich abseits von der Pädagogik oder Psychologie ein großer Teil, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Mhm. Dass man aus eigenen biografischen Erlebnissen das auf die nächste Generation überträgt.
Ganz schwierig.
Und sagt, hier, das war toll für mich, das muss auch toll für dich sein. Übrigens, da kann man vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik äußern, betrifft unsere Argumentation von Sport
eben auch häufig.
Dass man sagt, war toll für mich, ist toll für dich, muss doch auch toll für dich sein. Ja.
Also das ist ja schön, dass wir uns da einigen mit dem Ausprobieren, Angstgeschichten. So, es gibt ja auch im Wasser, Christian, das ist ja auch dein Beritt so ein bisschen, auch Entwicklung, wenn ich es im Sommer mehr so beobachte. Wie heißt denn das Ding, wo man so kitet, aber dann gerät man jetzt auf so einem Ding so aus dem Wasser so 1,5 Meter raus. Und das hält
Foiling.
Das hält einen so zurück, also man fliegt so halb.
Meine ich. Gerade.
Ja, also man hebt ja nicht so ganz ab, aber es gibt irgendwie so eine merkwürdige Säule, die sich dann so unter einem hoch schraubt und die hält einen so 2 Meter über Wasser.
Genau, das ist eben.
Das sieht ja total bescheuert aus.
Es gibt unterschiedliches, es gibt, glaube ich, Wingfoiling dann wirklich auch mit, das ist aber jetzt auch gerade wieder Halbwissen, muss ich ehrlich sagen, oder Wingsurfing und durch diese Platzierung der. Heißt es da auch Finne vielleicht? Müsste ich nachschauen. Wird man eben so ein bisschen aus dem Wasser getragen. Genau.
Willst du das mal ausprobieren? Probierst du solche Dinge? Also probierst du überhaupt noch Dinge aus?
Ja, sehr gerne.
Was probierst du denn jetzt?
Also ich habe zum Beispiel, aber das war berufsbedingt und ich habe brutalsten Respekt davor gehabt, mit unserer lieben Kollegin hier, Luisa Hein, die konnte ich für unsere Nahraumexkursion auch gewinnen. Thema urbanes Sportsetting, Pilates-Studio.
Cool.
Ja, und wir waren nicht bei Reformer.
Langweilig, anstrengend, aber ich habe keine Angst davor.
Richtig, ja, da hättest du mal den Kurs mitmachen müssen, da kam die Angst danach oder währenddessen. Junge, also ich bin ja nicht der Untrainierteste gerade, würde ich jetzt mal so ganz selbst einschätzend sagen. Aber diese isometrische Haltebelastungen unfassbar, beim Pilates, Todesrespekt. Also das hat mich vielleicht hops genommen, diese Pilates-Einheit. Wir hatten so einen kleinen Pilates-Ball.
Ja, ja, ich habe es auch schon mal gemacht. Ja. Reformer gemacht? Oder?
Nee, Mattenpilates. Okay, ja. Mattenpilates. Und diese seitlichen Hebebewegungen des Beines und dann squeeze it oder push it oder sowas dann und ja, ich habe aber nichts mehr gesqueezed. Menschenskinder, das hat also belly diese Haltearbeit.
In. Ich erinnere mich da immer an so einen Urlaub, wo wir das gemacht haben. Genau. Da hat eben auf Englisch gesagt, belly bottom in.
Genau, und dann immer.
Bauchnabel einziehen.
Das ist, glaube ich.
Powerhouse.
Ja, genau, aktiviert ein Powerhouse. Genau. Das ist, glaube ich, in diesen. Heißen sie auch Instructorinnen, Instructor? Weiß ich nicht. Oder Trainer? Weiß ich nicht. Pilates, auf jeden Fall die Leute, die in Charge sind, die die Einheit anmoderieren. Ich glaube, es ist Teil der Ausbildung, dass immer die Du-Ansprache gewählt wird. Das finde ich ganz besonders.
Wie in der
besonders.
Grundschule und im IKEA.
Ja.
Pilates, ist, IKEA wird, und Grundschule, die sprechen dich.
Ja.
Damit du dich auch wirklich angesprochen fühlst. Bei Grundschülern weiß man, wenn die sagen, jetzt nehmt mal ihr mal euer Mäppchen raus, dann denkt sie, jeder könnte auch die anderen machen.
Ja. Genau, das ist so ein bisschen, nein, das ist für mich ganz besonders, wenn du so, ja du nimmst jetzt deinen Ball.
Was, ich?
Platziere deinen Ball. Wie? Du? Hallo?
Wirklich, ich?
Für sie immer
aus
noch
Ihnen. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Achso, ach, du würdest gern gesiezt werden. Ich dachte, es geht um Singular und Plural.
Es geht um Singular, es geht natürlich um Singular und Plural. Aber ja, das ist ganz besonders, immer bei diesen Einheiten,
ja,
immer die Du-Ansprache gewählt, ich glaube,
gut.
Um denjenigen genau
auch.
Abzuholen.
Ich habe übrigens so viele tolle Ideen, was Hochschullehre angeht, da können wir eine eigene Folge machen, das fällt mir gerade ein. Und das wäre auch was, wenn man da nochmal mit Du anspricht, finde ich eine super Idee. Christian, was man auch unbedingt mal ausprobieren sollte, finde ich, ist Triathlon. Und da kommen wir zum nächsten Thema.
Ach,
hat man auch nicht gesehen, mach mal nicht so.
Oh,
mach nicht so. Tim Bindel hat es endlich wahrgemacht. Ich habe einen, also
Kneipentriathlon ganz mal.
Nein, dummerweise,
bei
uns ich dachte Halbdistanz, aber ich glaube, die Profis sagen einfach Sprint-Triathlon auf einem Dorf gemacht. Du lachst, das war ein großer Aufwand für mich. Ich sag dir mal, das ist für jemanden, ich sag einfach, was man da machen
kann. Komm jetzt.
750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen.
Okay.
So.
Ja, okay.
Da musste ich schon was für tun im Vorfeld. Das hätte ich sicher auch so irgendwie durchgestanden, aber ich wollte das einigermaßen okay machen. Und dann auch so ein bisschen im Mittelfeld landen, ist mir schlussendlich auch gelungen bei den meiner Altersklasse, mehr oder weniger. Und ich fand es wirklich, den Wettkampf wirklich toll. Es hat mir echt, Spaß wäre jetzt falsch, es war anstrengend, aber es war nicht langweilig, weil durch diese Wechsel auch, ne, und diese ganze Zeit die Auseinandersetzung mit dir selbst so lang, ich kann ein bisschen nachvollziehen, ich habe das da in 1,40 oder so gemacht, also ich war da 100 Minuten mit mir beschäftigt und du musst halt dieses Koppeln der Sportarten, das ist wirklich anstrengend, also vom Rad. Ich habe auch noch nie Rad in dem Wettkampf gemacht und dann wirklich mal 50 Minuten, gib mal alles auf dem Fahrrad und dann da runter und dann sofort laufen. Die Beine fühlen sich einfach an, als 50 Kilo schwerer an. Und da aber immer wieder reinzukommen und sich die ganze Zeit so mit sich selbst zu beschäftigen, so mit seinem Schmerz und seinen, du kannst es ja auch nur so moderat machen zwischendurch. Es geht immer nur um Erholung, immer irgendwie in der Anstrengung. Ich fand es wirklich psychisch dicht. Sehr spannend, muss ich sagen.
Ich habe auch Todesrespekt davor, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil da geht auch ein Schulerlebnis zurück. Und wir hatten einen Duathlon in der Schule damals.
Was, Rad und Laufen dann?
Nee, Rad wurde in der Tat gestrichen, wahrscheinlich, okay. Weil es zu nicht vergleichbar und zu materialaufwendig war. Mhm. Und da habe ich eine ganz konkrete Erinnerung dran. Ich konnte gut laufen eigentlich damals in der Schule, da war ich fit. Ich war aber ein echt miserabler. Also ich konnte schwimmen, konnte auch technikmäßig gut schwimmen, aber von der Zeit her oder von der Distanz, die ich sonst überbrückt habe, nie vergleichbar von diesen, warte mal, das waren 8 Bahnen, das heißt 500 Meter, 400, Entschuldigung.
Ja, 400, 50 Meter Bahn.
Genau, 50 Meter Bahn wird das gewesen sein. Mhm. 1, 2, ja. Genau. Und danach wurde, ich glaube, Easy Going wurde noch 5 Kilometer gelaufen. Und ich habe mir, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, wir wurden nicht so richtig drauf vorbereitet, ich habe mir nach, erstmal war ich so weit von sauer, also körperlich sauer, sowas von voller Laktat nach dem Schwimmen, dass ich fast, als ich raus bin, gefallen wäre, weil meine Beine mich nicht getragen hätten. Ja. Ich war so übersäuert. Und dann habe ich mir auf diesen 5 Kilometern, weil ich glaube ich meine, entweder damals keine guten Socken hatte oder keine guten, nämlich nicht gut genug abgetrocknet habe, wenn man das machen muss, weiß ich nicht, müssen mir jetzt die Triathleten sagen, ich habe mir die Blase meines Lebens gelaufen, weil ich in nassen Socken dann dort irgendwie so viel Reibung hatte, dass ich auf den 5 Kilometern ja, echt keine gute Zeit.
Ja.
Keine gute Zeit und keine gute Zeit hatte.
Ja. Ja. Also ich war noch nicht an dem Punkt, wo man sich jetzt um diese Wechsel solche Gedanken gemacht und habe mich einfach schnell abgedruckt und umgezogen.
Ja, hätte ich wahrscheinlich auch machen sollen.
So, ne?
Aber es waren alle so hektisch neben mir in dieser Wechselzone. Habe ich gesagt, Christian, du musst jetzt auch, die Zeit läuft.
Ja. Das war so ein kleines Dorfding. Ich habe da einfach meine Klamotten ins Freibad gelegt und habe mich da einfach umgezogen, bin dann umgezogen, dann zum Fahrrad gelaufen und
habe ich auch gemacht. Mein Handy war weg danach.
Ja. Genau. Da musste halt auch was. Da habe ich einen Spind geschlossen und bin auch mit den Laufschuhen Fahrrad gefahren. So, also da ist doch technisch noch vieles möglich. Ich habe ein ganz gutes Rennrad, aber ich glaube ansatzweise so diesen Hype um das Thema erfasst zu haben, um was es gehen könnte. Also es ist ja wirklich gut trainierbar. Du weißt genau, was du zu tun hast, wo du dich verbessern kannst. Du kannst es im Alter auch noch wirklich gut machen, Ausdauerleistung zu verbessern. Da hast du diese technische Komponente. Das macht auch wirklich Bock, nach guten Rädern zu gucken. Und
brauchst du diese Dreiteilung? Das wäre jetzt meine Frage. Also ich kann das verstehen, so die eigene ans Limit gehen und so weiter. Aber brauchst du diese Dreiteilung Rad, beziehungsweise Schwimmen, Rad, Laufen?
Für mich passt die. Für mich tut das Laufen auf Dauer, macht mir das nicht so Spaß, tut mir auch ein bisschen weh. Ich komme nicht ganz so gut ins Laufen rein wie manch anderer. Fahrradfahren macht mir super Spaß. Und ich kann einfach sehr gut schwimmen, so. Und insofern passt das ziemlich gut für mich, aber ich bin am Berg, sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren, eine Niete. Und da merkt man schon, wird's ja dann irgendwie im trainingswissenschaftlich, leistungsphysiologisch, ich weiß, woran es liegt. Also mein VO2 Max ist beschissen und ich weiß genau, wie ich trainieren müsste, um das zu verbessern. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und es gibt ja eine Studentin, die bei dir als Erstgutachter eine Arbeit schreibt zu dem Thema Strava und Triathlon. Das ist ja eine App. Da weißt du noch gar nichts von. Ich weiß es aber.
Ah doch, klar. Natürlich.
Ja, sie ist ganz neu dabei und ich bin der Zweitgutachter. Sie war in meinem Kolloquium, hat das präsentiert. Es ist super spannend. Da gibt es ja eine App Strava, die kennst du vielleicht, wo man sich diese vor allem Triathlon-Ausdauererlebnisse teilt. Nicht nur das.
Ich bin auch bei Strava.
Du bist da.
Du nicht?
Was macht denn die App? Passt du auf dein Handy auf oder
nein,
was?
Nein, keine Ahnung.
Da gibt es dieses Belohnungssystem halt, ne? Da kannst du auch, du hast irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden Yoga in einem Monat gemacht, kriegst du eine Medaille und.
Ach so, das weiß ich gar nicht. Aber meine App hat mir einmal hier mein, nenne ich jetzt die Marke nicht, mein Fitnessarmband.
Ist das ein Fitnessarmband, was du da hast? Das sieht aus wie dieses Schlüsselbund im Freibad.
Oh ja, vielleicht kann man das, wenn man das auch dagegen hält.
Das ist wirklich eine Fitnessuhr, man sieht die Uhrzeit gar nicht.
Das ist einfach
nur ein Band.
Fortschrittlicher
Fitness. Und wie liest du jetzt die Uhrzeit? Wie, wenn ich dich jetzt frage, wie viel Uhr es ist?
Bin zeitlos.
Okay.
Ja.
Das ist ja verrückt. Jetzt hat man was am Handgelenk und es ist nicht mal mehr die Uhr sichtbar, nur alles andere. Es ist ja gar keine Uhr mehr.
Dann. Ja, ich wurde auch schon gefragt, kommst du aus dem Krankenhaus?
Ja, genau.
Oder Freibad? Cool.
Da muss ich mir nachher mal was drüber nach dem Podcast.
Und da hat mir meine App auf alle Fälle gesagt, verbinde deine App doch mit Strava. Und da habe ich in einem schwachen Moment gesagt,
Erzähl mal.
Und jetzt kriege ich immer so Sachen wie Kudos.
Kudos nennt sich
Kudos
das.
Kudos nennen die sich.
Das sind Likes quasi, Leute, die das
Kudos gut... Kudos heißt so gut gemacht, so bravo. So,
ja.
Kudos, also ich habe noch keine...
Die sammelt man auch.
Ich folge keiner Person oder
irgendwas. Und Streaks hat man dann auch, deswegen man darf dann auch gar nicht krank werden, weil man muss unbedingt 115 Wochen am Stück trainieren.
Ja, lustigerweise, sowas, ne? So intuit bin ich jetzt nicht. Ja. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht beschäftige mich jetzt mal ein bisschen damit, weil das macht eben das, und das hatte ich hier und da auch schon mal erwähnt, macht den Individualsport, Kraft, Gesundheit, Ausdauer, macht das so ein bisschen zu einem Community-Erlebnis. Und das vermissen ja viele, die nicht in einer Mannschaftssportart tätig
das
sind.
Das ist ein spannendes Ding.
Vermissen so ein bisschen den Austausch und ja, das schaffen die Apps. Gell?
Mhm. Ja? Ich mag ja Austausch gar nicht. Also ich will ja gar nicht wissen, was die anderen so leisten. Das ist auch so ein Saarländer-Ding, glaube ich. Ich will gar nicht wissen, was man da eigentlich schafft.
Was die anderen Bundesländer für einen Haushalt haben.
Ich will das nicht. Ich will das überhaupt nicht wissen. Ich mache die Dinge gerne alleine. Aber diese Studentin hat mir auch berichtet, dass die Veranstalter von Triathlon, so Langstreckenereignissen, das Problem haben, dass sie immer so schlechte Finisher-Bilder kriegen, weil alle nur noch auf die Uhr gucken auf der Ziellinie. Die kriegen zum Teil jetzt die Anweisungen und sagen, Leute, lauft erstmal über die Ziellinie und freut euch und reißt die Arme hoch und guckt den lieben Gott an. Und dann macht er 5 Sekunden später drückt er auf die Uhr. Ja. Ist doch verrückt, oder?
Wahnsinn.
Interessantes Phänomen, das
Toll.
Die Dokumentation des Athletentums, so, ne? Ja. Der Podcast, Christian, der geht heute noch richtig lang. Wir haben erst 4 Themen, 2 haben wir noch. Das wird, oder sollen wir die,
also wird sportlich. Ich glaube, die verschieben wir, würde ich sagen.
Das ist ja auch super, nicht über die Fußball-WM zu sprechen. Ich streiche es durch, passt mir total gut in den Kram.
Ja,
also, hast du noch was?
Nee, ich hätte was, wo ich sage, lass aber die Themen vielleicht behandeln, wenn dieses ganze Spektakel rum ist. So ein kleiner Rückblick würde ich dann doch gerne machen mit dir. Weil es sind einige spannende Dinge so passiert, auch jetzt hochgradig aktuell im Thema, ohne das jetzt spezifizieren zu müssen, im Thema Politik beschäftigt sich mit wirklich spielrelevanten Entscheidungen, Spielersperren etc. Also da sind schon spannende Sachen passiert. Ich bin gespannt, was dort noch alles ans Licht kommt.
Darf ich noch eine Sache sagen, weil sie so gut passt? Wenn man unsere Podcast-Folgen sich anhört, die sich vor allem sportpädagogisch orientieren, dann haben wir natürlich oft so diesen normativen Duktus, auch was zu hinterfragen, auch was für gesellschaftliche Entwicklung negative Folgen hat, dann auch so zu thematisieren. Das haben wir jetzt mit der WM, hast du es ja auch gerade gemacht. Ich versuche nochmal, so wie früher gerade, Sportgroßereignisse völlig ohne diesen negativen Bias zu gucken, was mir wirklich schwer fällt.
Ich bin nicht mit dem Bias reingegangen.
Aber ich gehe da rein, Tour de France und das ganze Geld und Doping etc. und so weiter. Und wenn man das nochmal schafft, ich habe mit French Open zum Beispiel geguckt, so, und da habe ich tatsächlich nochmal Spaß dran gefunden. Bei der WM auch, da ist so vieles beschissen. Die FIFA ist ja wirklich ein Kackverein und das ist ja alles untragbar. Man sollte es boykottieren, so, ne? Aber wenn man es ausschaltet und guckt sich dieses bunte Fußballfest an und die Kapverden sind dabei und die Norweger rudern und die Schotten saufen in Boston die Pubs leer, dann ist das so wie früher. Und daran merkt man, wie unbedarft ich früher ohne diese sportpädagogische normative Expertise den Sport angeguckt habe. Das war mir scheißegal. So, ich habe das alles mitgenommen und mitgefeiert. So. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ein bisschen was davon schon wieder gut wäre, das nicht. Aber man erkennt tatsächlich auch noch die Idee dieser Sportgroßereignisse hinter all den Problematiken. Das finde ich bei der WM. Es ist auch ein buntes Sportfest, das positive Aspekte hat.
Ich kann das super nachvollziehen, was du gerade sagst. Lässt sich, wenn ich das Wort in Klammern setze, jetzt leider auf ganz viele gesellschaftliche Bereiche des Lebens beziehen, total, dass eine gewisse Unbedarftheit das Leben, ja, schöner ist jetzt fragen, ist das richtige Wort, was ich jetzt meine, vielleicht so ein bisschen mehr easygoing macht, ja, also so, was könnte man da sagen, so leichter.
Ja, für uns privilegierte Menschen, das muss man halt immer wissen, genau. Also die dann, keine Ahnung, in den Stadionausbau als Arbeiter dann da involviert sind, mit denen jetzt darüber zu sprechen, das macht das. So, und dieser Blick, der total relevant ist, hat natürlich den Blick auf den Sport für mich für immer verändert. So, ne? Und ich tue mich da manchmal so ein bisschen ethnografisch dann eher wieder rein. Das war ich gestern in der Kneipe, in der portugiesischen Kneipe. So, okay, ich bin gar nicht richtig drin. Ich will es einfach mal nochmal so ethnografisch. Geil. Dann kann ich es nochmal miterleben. Das bin nicht ich, sondern ich forsche da so in dem. Und deswegen gucke ich mir jetzt die Spiele an und gehe da so ein bisschen ethnografisch nochmal mit der WM mit und finde die Norweger total geil.
Toll.
Bin auch ein Haaland-Fan.
Ja, Tim, das ist doch super, hier mal deine Perspektive jetzt gerade bezüglich des Ausblicks vielleicht auch auf eine nächste Folge, wo wir dann doch noch ein bisschen mehr über die WM sprechen, was dort passiert ist und vielleicht auch über Sportgroßereignisse oder was das alles so ist. Ich kann ja aus dem Basketball auch viel erzählen, dort so passiert und oder passiert ist. Und ich glaube, Tim, das ist wirklich ein schöner Rahmen, wenn wir uns jetzt noch einschmieren gehen mit Sonnencreme und uns noch ein bisschen mit Sportwissenschaft beschäftigen. Das war doch eine schöne sommerliche Gedankensammlung. Was meinst du?
Finde ich auch. So, jetzt, wir machen uns nicht mehr kaputt. Wir gehen jetzt so langsam in die Sommerpause rein. Die Woche mache ich noch richtig Hardcore-Uni. Aber dann Zäsur. Räume ich mein Büro auf und dann Sonnencreme auf den Körper und dann ab nach Kroatien.
Bravo. Das ist schön, Freunde. Das heißt, immer eincremen, auch ihr zu Hause.
Lichtschutzfaktor 50.
Sehr gut. Und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen Sportwissenschaft. Und dann kommt ihr vielleicht auch zu einer sommerlichen Gedankensammlung. Mein Name ist Christian Theiß.
Mein Name ist Tim Bindel.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.